ich habe mich noch nie in meinem Leben mit einer Entscheidung so schwer getan, so lange drüber nachgedacht, war so lange ich auch hin und her gerissen.
Es war ein Moment, wo ich mich einfach verraten oder verleugnet hätte, wenn ich nicht das, wenigstens das gesagt hätte. Heute fragen Sie mich, was war die schwerste Entscheidung? Und das war sie.
Das ist meine schwerste Entscheidung, der Podcast der Funke Hauptstadtredaktion.
Wir sprechen mit unseren Gästen darüber, was die schwerste politische Entscheidung in ihrem Leben war. Welche hat sie nachts wach liegen lassen? Über welche denken sie heute noch nach? Meine schwerste Entscheidung. Jetzt auf allen Podcast-Plattformen.
Hello, hello, hello und herzlich willkommen zu einer neuen Folge New Work Now. Heute ein Live-Podcast. Wir sind zu Gast bei 1,5 Grad hier am Jungfernstieg in einer wunderschönen Location. Und ich würde sagen, das ist die wunderschönste Location, in der ich hier einen Podcast aufnehmen durfte. Also erstmal vielen Dank an 1,5 Grad. Und vielen Dank auch an Deskly, das Workplace Management Tool beziehungsweise die Software, die ihr schon kennt. Aus Folge 90, da war nämlich Felix Mohr, Co-Founder, zu Gast. Also vielen Dank an diese Firmen, die diesen Podcast unterstützen. Und vielen Dank auch an die Leute, die hier live dabei sind. Macht euch doch mal bemerkbar. Ja, ihr hört... Liebe Zuhörende, wir sind heute einige Leute, die hier das Gespräch belauschen und ich habe auch zwei Personen zu Gast. Und bevor wir einsteigen, möchte ich auch noch kurz erwähnen, wir haben auch Community-Fragen bekommen, die ich gleich Sophia und Carsten stellen darf. Sophia Rödiger und Carsten Buchberger. Und ich würde sagen, wir starten direkt in das Gespräch. Ganz, ganz viel Spaß.
Moving the chains, creating the new. Together we are building unity.
Energiegeladene Interviews, spannende Brancheninsights und alles, was du zu New Work wissen musst. Der Business Podcast mit Kira Marie Krämer.
Liebe Sophia, lieber Carsten, herzlich willkommen bei New Work Now. Vielen Dank, dass ihr zu Gast seid, wir in eurer Location sein dürfen. Und die Standard New Work Now Frage, die alle Gästinnen gestellt bekommen, die würde ich euch natürlich auch sehr gerne stellen. Liebe Sophia, Ladies First, womit hast du dein erstes Geld verdient?
Oh wow, jetzt gehen wir weit zurück. Erstmal Kira, schön, dass du da bist. Wir freuen uns wirklich, dass du das Experiment hier zu zweit mit uns auch machst und dann auch noch live. Das erste Geld, oh, wenn wir ganz zurückgehen, das erste Geld, dann war das, dass ich mit meinem Nachbars besten Freund, wir haben im Garten Lavendel gepflückt, dann in kleine Wasserfläschchen reingemacht und haben das an der Straße als Parfüm verkauft. Und das haben Leute, ich glaube, wir waren so süß mit unseren Knopfaugen und das haben Leute abgekauft. Und da habe ich wirklich schon, ich glaube, es war noch D-Mark, so lange ist es her, die ersten Mark bekommen. Und dann, wenn du wirklich nach Job fragst, ich komme aus Berlin und das ist immer naheliegend, dass du irgendwie als junger Mensch mit 16 schon so loslegst, in Clubs zu arbeiten. Da haben sich die eine Seite, nämlich meine Freunde, gefreut, weil ich habe an der Tür mitgestanden und alle sind irgendwie reingekommen, auch ohne Ausweis zeigen, weil die meisten waren noch nicht 18. Und meine Mutter, es war zu leiden meiner Mutter, weil man ging dann so los, wenn Mama um 12 eigentlich schlafen wollte, bin ich los und bin eine Stunde später erst dann mich fertig machen und dann in den Club. Kannst dir vorstellen, was zu Hause los war. Aber man hat gut Geld verdient. Also das war mein erstes
Geld.
Das
glaube ich auf jeden Fall. Carsten, wie war es bei dir?
Erstmal vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr. Mein zweites Geld habe ich in einer Möbelfabrik verdient. Da habe ich in dem Bereich, wo das Holz gelackt wurde, jeden Tag 2 Liter Milch gekriegt zur Entgiftung und dachte irgendwann, okay, das machst du nicht weiter. Und das erste Geld, ich habe damals in Hornbad Meinberg gelebt. Das war ein ganz kleiner Kurort und da habe ich Zeitungen ausgetragen mit meinem Fahrrad und habe festgestellt, es gibt eine ganze Reihe von Telefonzellen und die ganzen Kurgäste, die schaffen das immer nicht, wenn ihnen das Geld irgendwie daneben fällt, es wieder aufzuheben. Also habe ich mir eine Karte besorgt, darauf angekreuzt, wo die ganzen Telefonzellen sind und bin die jeden Tag abgefahren. Und dann habe ich alles eingesammelt, was da irgendwie auf dem Boden liegen geblieben ist.
Und das war dein zweites Geld, hast du gerade gesagt?
Nee, das war das erste. Das zweite war das mit der Entgiftung, okay. Wo ich dann irgendwann dachte, okay, hier wird sich nie wieder jemand an mich erinnern, wenn ich dann irgendwie mit irgendeiner Vergiftung irgendwo gelandet bin. Deswegen höre ich jetzt auf.
Ja, sehr, sehr spannend, coole Geschichten auf jeden Fall. Und auch sehr cool, dass wir heute hier sein können, weil das kam so unfassbar spontan durch dich, Sophia, zustande. Wir haben... Hintergrund für alle, die jetzt live hier vor Ort sind oder auch einfach nur zuhören. Ich war auf dem Green Tech Festival, da durfte ich auch einen Live-Podcast aufnehmen und habe noch jemanden gesucht, der dann zu Gast ist. Und Sophia wurde mir vorgeschlagen und du hattest aber schon ein Speaking, weswegen das Green Tech Festival gesagt hat, nee, doppelt machen wir nicht. Ich so, okay, aber Sophia, du kommst bitte trotzdem in den Podcast zu Gast. Hast du natürlich sofort Ja gesagt und hast gesagt, lass doch einfach einen Live-Podcast draus machen. Ich hole noch den Carsten dazu, der kommt dann auch noch ins Gespräch. Und dann habe ich gesagt, okay, dann hole ich Felix von Deskly noch dazu und dann machen wir das. Und das ist vor ein paar Wochen erst entstanden. Und so spontan war das. Da merkt man einfach mal, wie spontan ihr, glaube ich, auch als Company seid, würde ich jetzt einfach mal unterstellen, oder?
Spontan und schnell, auf jeden Fall. Ja, aber was du schön beschreibst, Netzwerk wirkt ja hier, ne? So jeder bringt die Stärken ein und dann kommt irgendwie was Cooles raus. Und hoffentlich bestätigen das auch heute alle Gäste und Gästinnen, genau.
Sehr schön. Und Sophia, kurz zu dir. Du bist Chief Marketing Officer Dach bei 1,5 Grad und auf vielen Bühnen präsent. Oder wer dich auch bei LinkedIn schon kennt, weiß, dass du auch sehr viel nach außen aktiv bist. Kannst du uns mal kurz abholen für diejenigen, die zuhören und noch nicht ganz verstanden haben, was 1,5 Grad überhaupt macht?
Ja, also kurz ist immer die Herausforderung, weil wir so unfassbar viel und Komplexes bewegen dürfen. Aber ich versuche es in einem Satz. Also 1,5 Grad, ich würde sagen, die Mission steckt schon mal im Namen. Wir haben uns natürlich das Klimaziel und bewusst den Kipppunkt als Symbolkraft genutzt und gesagt, hey, wir müssen unfassbar schnell etwas tun, weil Planet B gibt's einfach nicht mehr. Also ist unsere gesamte Strategie und alles, was wir tun, der CO2-Vermeidung sozusagen dienlich geworden. Und wir haben gesagt, wir können mit dem, was wir machen, nämlich einem Energiemarktplatz oder Energieplattform, die wir gebaut haben, können wir vor allem da wirken, wo wir Energie, Mobilität oder Wärme elektrifizieren. Also denk mal an ein Haus, alles, was dort irgendwo mit Energie betrieben wird oder das Auto, im besten Fall bald elektrisch mit der Batterie geladen, das elektrifizieren wir. Ja, und am Ende ist es nicht nur wichtig, das mit Geräten, also mit einer Wallbox, mit einer Wärmepumpe, mit einem Solarpanel, mit einem Mikrowechselrichter auszustatten, sondern die Schönheit entsteht dann, wenn du mit künstlicher Intelligenz diese Anlagen so klug vernetzt und steuerst, dass du sie wirklich in den Rhythmus von Wind und Sonne bringst. Weil was ist denn das Besondere an diesen Elementen? Mutter Natur ist so stark, keiner braucht Angst haben, dass es irgendwie Blackouts gibt. Es ist genug da für alle. Wir müssen sie nur speichern und einsetzen, wenn wir sie brauchen. Weil sie scheint halt, die Sonne, wenn sie scheinen möchte, und der Wind weht, wenn er weht. Und wir müssen eben lernen, dass unser Verbrauch dem folgt. Und KI kann uns hier unterstützen. Und deswegen ist die Heartbeat AI, die wir entwickelt haben, unser Herzstück und auch gerade wirklich marktführend das Einzige, was es geschafft hat, dass unsere Kunden und Kundinnen nichts mehr für ihren Strom zahlen. Und das ist so geil jetzt. Es ist real. Es ist nicht mehr, okay, wir reden über eine Vision und irgendwann mal ist das vielleicht Realität. Wir haben über 100.000 Kunden und die können sagen, es klappt. Und das machen wir. Also am Ende haben wir ein Versprechen gegeben, nämlich das Versprechen, dass du immer den günstigsten Strom mit uns hast und der ist auch noch, by the way, sauber. Das ist eigentlich die Botschaft. Und dann ist das Herzstück halt diese KI. So jetzt mal groß umrissen.
Aber ich glaube, das war schon sehr verständlich. Und es braucht ja auch Menschen, die das umsetzen, ja, die das dann an den Mann bringen oder an die Frau. Und dafür ist der Carsten zuständig. Du bist Chief People and Culture Officer bei 1,5 Grad. Und es gibt, ja, da haben wir eben im Vorgespräch auch drüber gesprochen, schon sehr, sehr viele Bewerbungen, die sich auch bei euch tummeln. Wie stellst du da sicher, dass du die richtige Strategie fährst oder ihr generell als Company die richtigen Personen einzustellen?
Also das Entscheidende ist sicherlich, ich mache es ja nicht alleine, sondern wir machen das im Team. Wir haben ein People and Culture Team, was sich damit beschäftigt. Und da ist die Nähe zum Business für uns natürlich essentiell. Das bedeutet also, es reicht nicht hinzugehen und zu sagen, wir screenen einfach irgendwelche Bewerbungen, die bei uns reinkommen und dann geht's weiter. Das ist es nicht, sondern definitiv ist es das Verständnis für das Geschäft, für das Business, das Mitlaufen mit dem Business, das Mitgestalten, das ist das Entscheidende. Deswegen sind wir auch eher eine gestaltende People and Culture Department, ein gestaltendes People and Culture Department. Das ist das Entscheidende dabei. Und vor diesem Hintergrund können wir dann auch antizipieren, was für Kandidaten oder Kandidatinnen brauchen wir denn eigentlich für das, was jetzt kommt. Und unser Ziel ist, eine hohe Talent Density zu erreichen. Denn das, was wir mit dem Unternehmen hier selber bezwecken, was unsere Ausrichtung ist, das erfordert genau diese Talente. Und davon gibt es eine ganze Reihe. Wir müssen sie identifizieren. Das ist eine der Herausforderungen. Denn das Thema selber ist durchaus so bekannt und interessant, dass wir sehr, sehr viele Bewerbungen bekommen.
30.000 haben wir gefunden in 30.000, einem Jahr.
Das ist ja ordentlich. Das ist ein Brett, also das kann man nicht anders sagen. Und das ist auf der einen Seite ganz großartig und wir sind sehr, sehr dankbar dafür. Auf der anderen Seite ist es wahnsinnig viel Arbeit und das wird uns nicht leichter dadurch gemacht, diejenigen herauszufinden, die dann wirklich diesen Weg auch mitgehen. Denn was wir oft erklären müssen, ist, man sollte das Ganze jetzt nicht so völlig verblümt betrachten. Das ist wirklich ein hartes Geschäft, das wir hier betreiben, weil wir wirklich einen engen Zeitplan haben. Wir müssen uns beeilen mit dem, was unser Klimaziel angeht. Wir müssen uns beeilen, die richtigen Talente zu finden und die Technologien auf den Weg zu bringen, um das wirklich auch zu erreichen.
Und das Klimaziel, du hast es gerade angesprochen, betrifft natürlich uns alle. Und ihr beide seid ja schon sehr lange in der Branche, seit schon über 10 Jahren, ja, in dem Bereich Energie und elektrische Mobilität tätig. Was habt ihr in der letzten Zeit so als positiv und negativ wahrgenommen? Vielleicht Sophia zuerst.
Also, gute Frage. Was geklappt hat, wenn ich jetzt auch zurückdenke. Und wie gesagt, du sprachst es gerade an. Wir haben jetzt seit mehreren 10 Jahren irgendwo schon in der Automobilbranche zum Beispiel das Thema Elektroladung und so begleitet und begleiten dürfen. Und es war immer ein sehr nischiges Thema. Du warst super nerdig damit. Niemand hat's verstanden. Keiner dran geglaubt. Und wie gesagt, wollte auch nicht, weil Öl, Gas, Kohle ist, war viel zu funktional als System. Also hat man sich auch dagegen mit einem starken Lobbyismus gewehrt. Was jetzt entstanden ist und gerade natürlich getrieben durch einen Angriffskrieg, der uns alle irgendwie, ja, irgendwo beängstigt hat natürlich auch und erschrocken und aber auch wachgerüttelt. Der hat uns schon geholfen, dass das Thema in die breite Masse gekommen ist. Aber, deswegen dickes Aber, nicht unbedingt mit positiven Narrativen, sondern halt sehr stark medial aufgeladen mit Angstszenarien. Ne? Viel mit Habecks Heizungshammer, der Angriffskrieg, wird uns der Gashahn abgedreht und all sowas. Ne? Ihr kennt noch diese ganzen Bildschlagzeilen. Und auf dem Niveau ist aber leider die breite Masse jetzt hängen geblieben und hat sich so Stammtischparolen aufgebaut. Und so wird geredet gerade überall. Das heißt, wir haben gerade unglaublich viel Bildungsauftrag, ja, sei das bei den besten Talenten, sei das bei den Kunden, Kundinnen, um überhaupt erstmal wieder so eine Ebene auf Augenhöhe zu schaffen, wo wir uns dann wirklich über die Sache unterhalten können und über die Möglichkeiten. Und das macht's anstrengend, aber auch schön, weil zumindest sind wir mal mit offenen Türen begrüßt und dürfen drüber reden. Ja, das war in der Vergangenheit, wie gesagt, wollte keiner was davon wissen. Das würde ich sagen, hat sich komplett verändert und technologisch natürlich. Wir sind so reif mit der Technologie jetzt. Das sehen wir ja auch, dass die Zyklen jetzt eher auch zeigen, dass Preise stark fallen, ja, von PV-Modul, aber auch für viele andere Dinge. Also wir sind schon so reif in der Technologie, dass sie für die Masse bereit ist. Und das ist eigentlich schön. Das hat sich ins Positive verändert, ja.
Was würdest du sagen? Oder würdest du es einfach bekräftigen?
Nee, ich würde durchaus eher dann so ein bisschen auf die Talente eingehen. Diese Begeisterung, die intrinsische Motivation, die einfach da ist, weil der Anspruch bei vielen heute eher ist, womit verbringe ich eigentlich meine Lebenszeit? Was möchte ich eigentlich tun? Gehe ich in den Job, trage mein Geld nach Hause, mache meinen Urlaub, wie er da steht, oder ist es viel, viel mehr? Und der Eindruck, den ich habe, ist eben wirklich, dass der Anspruch deutlich gestiegen ist, dass man da viel mehr erreichen möchte, viel mehr bewegen möchte. Und das wiederum führt dazu, dass diese Passion, die einfach dann gelebt wird, die muss man gar nicht so sehr ansteuern. Das passiert einfach. Und es ist eine unglaubliche Dynamik, wenn ich sehe, was wir für Workshops haben, wenn ich unsere neuen Kolleginnen sehe, die zu uns kommen, die mitmachen, sich einbringen, neue Ideen haben. Das ist eine enorme Dynamik. Das finde ich ganz großartig, muss ich sagen. Und ich habe einfach das Gefühl, dass es nicht darum geht, hier für Geld zu arbeiten, sondern eben auch für die Sache. Es spielt natürlich immer beides eine Rolle. Das wollen wir nicht wegdiskutieren. Aber diese Begeisterung, die für das Thema da ist und die Lebenszeit so einzusetzen, das ist wirklich toll.
Das ist ja auch ein großer Part der Unternehmenskultur, die ihr jetzt erschaffen habt über die letzten Jahre und was ja auch vielen, vielen Menschen unabhängig vom Alter immer wichtiger wird. Also klar, viele unterstellen den jungen Menschen, es ist ganz, ganz wichtig, eine Unternehmenskultur aufzubauen, aber das wird auch den älteren Generationen immer wichtiger. Ich denke, das merkt ihr wahrscheinlich auch. Und ihr habt ja auch nochmal diesen Part drin, ihr verbindet traditionelles Handwerk mit diesen Softwareberufen, digitalen Softwareberufen. Und da eine Unternehmenskultur zu schaffen, ist ja gar nicht so einfach. Und wir sprechen ja auch oft, zum Beispiel im LinkedIn-Kontext, von Blue- und White-Collar-Jobs. Und ihr vereint das alles in einem Unternehmen. Wie stellt ihr denn da sicher, dass da eine Unternehmenskultur herrscht, die für alle zufriedenstellend ist?
If you want to see more companies make things in America, consider buying more things from companies who are already doing that very thing. Companies like American Giant. These guys have been making t-shirts, sweatshirts, flannels, and blue jeans in America for the last 14 years, with cotton grown right here in the USA. That means good jobs for lots of hardworking Americans in factory towns all over the country. Check out their stuff in stores everywhere, or pick up something awesome at American-Giant.com.
Vielleicht was für dich, Carsten.
Klar.
Vielleicht.
Ja, es ist, also ich würde erstmal, glaube ich, davon ein bisschen abrücken zu sagen, es ist eine Unternehmenskultur. Das Spektakuläre ist, glaube ich, dass wir einfach doch eine ganze Reihe von Unternehmenskulturen haben und die auch sehr schätzen, weil sie einfach beitragen zu dem, was wir jetzt gerade aktuell erleben und was wir umsetzen wollen. Und wo wir uns immer so ein bisschen sträuben, ist diese, da irgendwo auf der einen Seite Blue Color, auf der anderen Seite White Color zu sehen, das empfinden wir gar nicht so und dagegen wehren wir uns auch, wo wir können. weil es diese Klischees eigentlich so gar nicht mehr geben sollte. Und auch unserer Sicht gibt es sie auch nicht. Also in jedem Bereich ist es so, da wird mit Drohnen gearbeitet, da wird mit Software gearbeitet inzwischen. Da muss man nicht mehr aufs Dach, das guckt man sich eben einfach über die Drohne und die Kamera an. Das hat sich deutlich verändert. Und aus unserer Sicht ist diese Vielfalt der Kulturen eigentlich das Interessante in dem Thema. Deswegen ist es auch so spannend für uns, dass wir eben in der ganzen Republik vertreten sind und international vertreten sind, mit all den Niederlassungen, mit all diesen Betrieben, gewachsene Betriebe mit ihrer ganz eigenen Kultur, bei der wir dann einfach die Frage stellen, okay, was tragt ihr mit eurer Kultur denn eigentlich zur Gesamtkultur unserer Unternehmensgruppe bei? Was könnt ihr beitragen? Was ist aus eurer Sicht wichtig? Was bringt uns alle gemeinsam voran? Und diesen Aspekt, das gemeinsam zu gestalten, ohne es jetzt komplett vorzugeben, das macht es interessant. Trotzdem geben wir natürlich Rahmenbedingungen vor. Das ist klar. Da haben wir gewisse Anforderungen und Vorstellungen, wie sich das darstellen soll. Glücklicherweise tragen die meisten unserer Niederlassungen das einfach mit, weil die Geschäftsführer selber auch Ansprüche an ihre Kultur haben. Und bei allen anderen ist es so, dass man auch durchaus ein bisschen miteinander lernt und gemeinsam das ausgestaltet.
Voll, ich finde das so schön gesagt. Es ist eher die Vielfalt, die wir verbinden. Und das wirklich, was das Großartige bei uns ist, was alle sehen, egal ob du jetzt irgendwo in der Montage ACDC und gerade irgendwas montiert hast oder eben jetzt gerade unsere Heartbeat AI codest. Jeder hat so eine starke Nische besetzt mit seiner Stärke und braucht die anderen. Und am Ende sind wir so begeistert. Und ich kann ganz konkret jetzt sagen, ich war die letzten Tage im Keller Videos drehen am Zählerschrank. Und dann bist du aber selber so interessiert und begeistert, was da passiert. Und dann auf einmal geht der Elektriker Tim auf und schildert dir seinen Job und ist wirklich mit so einer Begeisterung dran, was wir hier gerade gemeinsam für die Welt tun irgendwo. Das ist irre. Da kriegst du Pipi in Augen und denkst so, wow, hätte ich nie gedacht, dass ich mal am Zählerschrank so begeistert bin. Und das ist gerade bei uns so besonders, ne? Und das sind immer die kleinen Geschichten und auch das finde ich genial, Carsten, wie ihr das macht. Jedes Talent, was auch neu kommt, durchläuft auch so eine Reise. Also jeder geht auch mal zu einer Montage mit oder andersrum. Jeder guckt mal bei den anderen rein und das ist total bereichernd. Und wenn wir das schaffen, haben wir wirklich eine diverse Kultur geschaffen, weil wir uns gegenseitig irgendwie einfach wertschätzen, so wie wir sind. Und wir lassen aber trotzdem zu, dass wir komplett anders sind. Und das versuchen wir nicht über einen Kamm zu scheren. Aber es ist komplex dadurch natürlich, ja.
Ich lieb's, wirklich. Das ist mein neues Best Practice für Unternehmenskultur. Also wirklich, ich finde diese Perspektive toll, dass man Blue and White Collar nicht trennen muss. Ich bin da auch kein großer Fan von. Und ich finde es schön, dass man auch verschiedene Unternehmenskulturen haben darf, die für alle Mitarbeitenden einfach so passt, wie sie dann passen soll auch. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Deswegen schön, dass ihr das nochmal so rausgestellt habt und du, Sophia, auch nochmal den Punkt Diversität angesprochen hast. Also ihr habt ja auch die Initiative Women Leading Tech and Energy und ihr setzt ja sehr auf Diversität. Wie schafft ihr das und was ist auch so der Hintergedanke? Weil viele setzen ja auf Diversität, weil Employer Branding, wir wollen Leute gewinnen, wir wollen uns toll darstellen. Ich habe jetzt bei euch nie das Gefühl gehabt, dass es einfach nur die Außenwirkung ist. Das ist, glaube ich, auf jeden Fall nicht. Aber was ist so, wie setzt ihr Diversität um?
Also gerade, weil du die Initiative ansprichst, wo wir jetzt auch viel Feedback kriegen, dass sie wirklich einfach echt wirkt. Es ist, glaube ich, genau das, dass sich Barbara und ich mal zusammengesetzt haben und überlegt haben, was hat uns eigentlich geholfen und motiviert, gerade in so einem Boys Club, und den lieben wir, by the way, den Boys Club, aber immer wieder mutig zu sagen auch, ich bin auch froh, dass ich hier irgendwie eine der Einzigen bin, bringe mich aber trotzdem genauso mutig an und haben uns selber mal hinterfragt, was können wir jetzt eigentlich mitgeben anderen, sei es durch Mentorship oder durch Sichtbarkeit, um einfach Mut zu machen. Und dann ist es am Anfang erstmal wirklich entstanden, dass wir gesagt haben, lass mal so einen Netzwerkabend beginnen und einfach mal fragen, was brauchen Frauen, kommen überhaupt welche? Und wir zeigen und reden einfach erstmal über unsere Geschichte. Und über dieses Sichtbarmachen und dann einen ehrlichen Dialog führen, ist jetzt so eine Bewegung entstanden, dass irgendwie erst 100, jetzt 150 in Berlin sich immer mehr da irgendwo einfach joinen sozusagen, immer mehr Partner auch sagen, können wir mitmachen, dass wir gesagt haben, hey, vielleicht wird da ja wirklich jetzt eine Art von Plattform und Netzwerk draus. War gar nicht so gedacht, es war wirklich eher gedacht, okay, wir haben Showroom, lass mal Leute einladen. Und gerade wir merken immer bei Frauen-Events, wo ich schon dachte, da braucht gar keiner mehr jetzt nach so vielen Jahren Diversity.
Gibt ja schon so viele, ne?
Genau, und braucht's nicht mehr. Hast du doch gemerkt, wie viele sich beworben haben. Und gerade die Events mit den Frauen, da haben wir 200 Bewerbungen und mehr. Also es ist ein großer Bedarf immer noch da, sich auszutauschen. Und viele, wie gesagt, brauchen einfach sehr dieses, es sind noch andere da, denen es genauso geht. Und eben, aber es gibt auch ein paar, cool, die machen es irgendwie anders. Und das motiviert mich so sehr, weil ich muss schon sagen, auch selbst rückblickend in meinem Weg, ich hatte nie so die diversen, da sind wir wieder beim schönen diversen, Vorbilder, was denn da alles für mich möglich wäre. Also meine Eltern waren klassisch Lehrer, das habe ich dann schon mal verstanden, da kann man Mann und Frau sein in dem Job. Und dann war es aber schon Ende irgendwie. Und dann habe ich mich so ein bisschen in diese Unternehmenskarriere reingetraut. Aber zum Beispiel jetzt hätte ich auch gedacht, wie geil wäre ein Handwerksbetrieb gewesen. Ich würde so gerne einen Handwerksbetrieb aufmachen, aber das Bild hatte ich überhaupt nicht. Und das meine ich. Wir müssen dahin kommen, dass wir auch, und jetzt ein paar werden mich bewerfen, aber gar nicht immer unbedingt gendern müssen, sondern wir müssen schaffen, dass es normal wird, bei einem Arzt an Mann und Frau zu denken, beim Lehrer an Mann und Frau zu denken, beim Chief People Culture an Frau und Mann zu denken. Und das ist so schön. Und ich glaube, unsere Kultur zeigt auch, unsere CTO ist eine Frau, unser People and Culture Master ist ein Mann, und das finde ich einfach so irre. Und das wollten wir so in diesen diversen Kern auch bringen. Und ich kann dir noch gar nicht genau sagen, wo es hingehen soll damit. Aber es hat jetzt erstmal so eine Energie erzeugt, dass gerade alle fragen, kommt ihr auch mal nach München, kommt ihr auch mal nach Düsseldorf? Und wir werden jetzt wirklich so durch die Städte ziehen.
Wahnsinn, richtige Roadshow hier. Stark. Aber es ist ja wirklich, wie du sagst, ne, CTO, CPO ist ein bisschen verkehrt rum, in Anführungsstrichen, ja, wie manche das so sehen.
Aber warum?
Ja, genau, absolut. Was mir jetzt auch so in den Sinn kommt, Handwerksbetriebe sind ja auch oft, man hat dieses Vorurteil, es sind meistens Männer, ja. Habt ihr viele weibliche Handwerkerinnen oder guckt ihr da irgendwie drauf oder schaut ihr, dass ihr vielleicht auch mehr Frauen dazu bewegt, in den Handwerksberuf zu gehen?
Das definitiv. Haben wir wirklich viele mehr? Haben wir nicht. Also das muss man schon sagen. Und ich glaube, dazu muss man auch wirklich die Flöcke erstmal einschlagen. Da sind wir noch dran, das zu tun, indem wir mit den Niederlassungen eben gemeinsam Initiativen entfalten. Ich würde das Beispiel von Barbara Wittenberg als CTO nochmal aufgreifen. Ich habe selten so viele Bewerbungen von weiblichen Software-Engineers gesehen wie in diesem Unternehmen. Und das hängt mit Sicherheit damit zusammen. Ich glaube, dass es darum geht, und darum muss es gehen, klare Signale zu setzen. Und was tut ihr eigentlich? Was genau tut ihr? Ich habe einfach überhaupt keine Lust mehr, über Diversität zu sprechen, solange nur darüber gesprochen wird und sie dann irgendwie in einem Foto sich widerspiegelt oder irgendwie in einem Claim. Das ist zu wenig. Die Frage ist, was wird konkret gemacht und was wird da umgesetzt? Und dieses Signal zu sagen, wir haben eine CTO, es ist auch ein Glücksgriff, das muss man auch sagen, in der Domäne eben dann wirklich so präsent zu sein. Wir haben eine CMO bei uns an Bord, das ist essentiell. Und wir sehen das ganz klar an den Talenten, den weiblichen Talenten, die sich bei uns bewerben. Und das wäre auch der Anspruch, den ich tatsächlich ans Unternehmen habe, hier wirklich zu sagen, was setzt ihr um? Was tut ihr konkret? Gibt es eine Diversity Group, die sich um das Thema kümmert und wirklich konkrete Maßnahmen ergreift und nicht nur drüber spricht?
Ja, und einfach Vorbilder, ne? Also ein weibliches CTO zu haben, ist ja auch einfach Vorbild. Natürlich ist es auch schön fürs Employer Branding, aber ein Vorbild zu haben und dann zu sehen, okay, da ist schon jemand im Unternehmen, die hat diesen Schritt, den ich gehen möchte, ist schon gegangen. Das ist ja so beeindruckend für viele und das auf jeden Fall hängt das natürlich mit den Bewerbungen zusammen.
Klar. Und ich glaube, wir sind da noch dran. Also wir haben noch einiges im Handwerk zu tun, was dieses Thema angeht. Es gibt aber wirklich, das muss man auch sagen, ist leider noch nicht bei uns, es gibt gute Beispiele dafür, dass das funktioniert. Es gibt viele Influencerinnen, Social Media Präsenz von weiblichen Handwerkerinnen, die viele Follower haben und tatsächlich ihren Job einfach auch verdammt gut machen. Und diese Kombination daraus zeigt einfach, dass das möglich ist. Und das ist für mich der Door-Opener. Und wir werden uns da sicherlich was einfallen lassen.
Ich denke auch. Und jetzt nochmal zu dem Thema New Work. Wir sind ja ein New Work Podcast. Auch wenn viele das mit einem Buzzword verbinden, das Konzept gibt's ja schon lange und das ist ja auch das Ziel dahinter ist ja ein sehr gutes. Und du als wirklich sehr langjähriger HR-Arbeiter und Experte würde ich jetzt auch mal einfach unterschreiben. Was sind so Aspekte, die du vielleicht nicht unterstützen würdest? Weil wir nehmen es ja bauschen es teilweise auf. Wir sagen, New Work ist voll toll. Und es gibt ja auch Aspekte, die vielleicht nicht so toll sind. Hast du da ein paar Insights?
Ja, ich habe schon ein bisschen drüber nachgedacht. Ich muss sagen, ich würde mal mit dem Thema Workation anfangen. Ich finde das echt ein bisschen kompliziert, muss ich ehrlich sagen. Ich finde es in Ordnung. Es kann eine Bereicherung sein. Aber hey, es ist nicht die Variante mit, ich bin im Urlaub, sitze irgendwie am Strand und mache auf meinem Laptop da irgendwas. Das funktioniert nicht so richtig. Also und in dem Business, in dem wir uns bewegen aktuell, wenn du da erfolgreich sein möchtest, wenn du diese Taktung mitgehen willst, wir haben wirklich viel Arbeit. Wir haben einfach richtig, richtig viel zu tun. Und das machst du nicht in so einem 9-to-5-Business. Ich will das niemandem unterstellen, aber wir haben wirklich viele Aufgaben. Da muss man sich gut überlegen, wie man so eine mögliche Workation strukturiert. Und es ist auch nicht immer so einfach, wie das dargestellt wird. Also einfach mal irgendwo in so ein europäisches Land gehen und von da aus arbeiten. Sorry, aber so leicht, wie es klingt, der Plan ist gut, die Umsetzung bleibt etwas komplizierter. Das ist durchaus ein Thema. Und eben, wie gesagt, also diese Vorstellung davon, dass das jetzt hier irgendwie ein verblümtes Business sein sollte, in dem wir uns bewegen, weil wir jetzt hier die Welt verändern, das allein ist es nicht. Wir müssen das tun. Wir wollen die Welt verändern an der Stelle, aber das erfordert einfach wahnsinnig viel Einsatz.
Absolut. Also zum Thema Workation, ich gehe da total mit dir. Ich war nämlich vor ein paar Jahren mit meinem Mann, mit mittlerweile Mann, der auch hier zu Gast ist. Hallo. Waren wir auf Mallorca und wirklich, ich habe gedacht, okay, ich mache Workation so halben Tag immer. Ne? Er war schön am Pool, hat sich gesonnt. Ich saß im Hotelzimmer, weil Internet am Pool ist jetzt auch nicht wirklich super. Und habe dann da gearbeitet und habe danach für mich entschieden, nee, Workation ist gar nicht meins. Also von daher, ich glaube, das ist auch wichtig, einfach rauszufinden, was man selbst braucht, was einem gut tut. Und ja, Thema Flexibilität natürlich auch ganz, ganz wichtig. Also du sprichst zwar gerade 9-to-5 an, aber Thema Flexibilität ist ja für viele aktuell auch bei den Bewerbungen immer wichtiger. Wie schafft ihr Flexibilität, wenn du sagst, es ist viel Arbeit? Und klar, ich sag auch immer, New Work bedeutet nicht, dass wir alle jetzt nur einen halben Tag machen oder 4-Tage-Woche oder was auch immer, nur noch Remote Work machen, sondern wenn man erfolgreich sein möchte, muss man auf jeden Fall immer noch hart arbeiten, das gehört dazu. Aber wie schafft ihr Flexibilität?
Back in 1980, 70% of clothing worn by Americans was made by Americans. Today, it's 2%. And the reason is simple. It's cheaper to make things overseas. But that doesn't change the fact that 2% of textile manufacturers have refused to give up on this country. And those companies deserve to be congratulated. I'm talking about companies like American Giant. American Giant controls every link in their supply chain, and that matters. Because when you buy from American Giant, you create jobs for people in factory towns all across this country. Look, I get it. Nobody wants a lecture. But if you want to see more companies make more things in this country, you got to support the companies who are already doing that very thing. This holiday, check out the clothing at American-Giant.com. Flannels, hoodies, t-shirts, and jeans made to last a lifetime. Support the 2% who are still making it here at American-Giant.com.
Wir können es ja nochmal aus dem Team irgendwo auch beschreiben. Ich finde, es ist immer eine Klarheit, die du in die Kommunikation einfach bringen darfst. Also wir haben genau bei all dem der Geschwindigkeit und auch der klaren OKR-Messung, also wir sind sehr klar an Zielen gemessen und auch ausgerichtet alle. Und das braucht also manche fühlen sich unter Druck und sagen auch, das war mir zu schnell und zu viel. Und auch wir geben sehr viel Vertrauensvorschuss von Beginn. Also du kriegst immer ein Signature-Projekt, lauf los, aber zeig dann auch mit messbaren Zahlen, was es bringt. Das setzt viele unglaublich unter Druck, weil sie vielleicht aus anderen Konzernen lange Onboarding-Prozesse gewohnt waren. Und ich finde, da muss man immer offen und ehrlich kommunizieren. Und wenn wir haben im Team auch Teilzeitkombinationen, das geht schon. Auch gerade im Design kannst du sehr gut Handovers gestalten. Es ist einfach nur eine klare Entscheidung und dann auch eine gute Kommunikation. Und ich bin auch immer, deswegen unterstütze ich voll, was ihr sagt, ein bisschen kritisch mit diesen Mischformen, wo man so versucht, jetzt so alles miteinander. Das klappt meistens nicht, sind wir da nicht ehrlich. Dann lieber sagen, jetzt bin ich mal 2 Wochen, ciao Kakao, ihr hört von mir nichts, Carsten W., du rufst mich an und ich brauche wirklich, muss aufladen. Dann lieber in die Härte zu gehen und mit Disziplin beide Seiten auch einzuhalten. Das fordert viel, weil du natürlich dann auch Grenzen halten musst. Aber es ist besser in meinen Augen als so dieses Wischiwaschi und Workation hier und da. Und das funktioniert eigentlich gut. Aber trotzdem haben wir sehr hohe Erwartungshaltung, wie Carsten auch schon geschildert hat, und ziehen bestimmt auch nochmal ein anderes Talent gerade an, als vielleicht Menschen in anderen Lebensphasen. Und das ist auch in Ordnung. Also ich will auch immer nicht das eine oder das andere positiver oder negativer werden. Das sind einfach Lebensphasen, glaube ich. Und wir brauchen aber genau jetzt den Vollspeed, die volle Passion und das volle Aufgehen da drin, weil wir in dieser Scaling-Phase sind, wo wir aggressivst schnell wachsen und genau so viel zu tun haben und auch noch nicht auf alles Antworten haben. Die dürfen wir erst formen gerade. Und dann brauchen wir eher Menschen, die selbstwirksam sein wollen, weil die können bei uns gerade richtig was reißen. Und dann wird es auch mal wieder andere Phasen geben. Ne? Das ist eine Organisation, ist ja auch beweglich.
Absolut, klar. Soll ja auch so sein. Ne? Sonst macht es ja auch keinen Spaß mehr.
Genau.
Und ja.
Und ich würde auch noch sagen, es gibt wirklich, also gerade aus diesem ganzen New Work-Kontext, es gibt wirklich viele Vorteile. Die Arbeitswelt hat sich da deutlich verändert und das ist gut so. Ich finde, Remote Work ist eine gute Sache. Trotzdem sage ich aber auch, dieses soziale Gefüge, was du in einem Büro hast, so ganz drauf verzichten, das muss man sich überlegen, ob man das möchte. Andererseits gehe ich aber auch hin und sage, das eröffnet für uns Talentmärkte in Bereichen, die wir sonst nicht erreichen würden. Wir sitzen nun mal an bestimmten Standorten, da haben wir Büros, Offices, Tech Labs, an anderen nicht. Und trotzdem erreichen wir diese Talente jetzt. Das ist ein riesengroßer Vorteil. Und diese Flexibilität finde ich toll und großartig. Der Umgang damit ist noch nicht ganz optimal an jeder Stelle. Und ich denke, dass das das sein wird, was wir einfach noch lernen müssen, mit dieser Flexibilität zu arbeiten und das in einem angepassten und angemessenen Verhältnis dann auch zu leben.
Und ich finde es auch so schön, auf das, was du jetzt gerade gesagt hast, hat Sophia ja auch eine gute Antwort gegeben. Man braucht noch nicht auf alles eine Antwort haben. Man kann gemeinsam auch Dinge formen und gucken, wie schaffen wir Flexibilität, wie schaffen wir Arbeitsformen, die allen Personen einfach gut tun, die bei uns arbeiten. Und das kann man ja auch gemeinsam erarbeiten. Das muss man nicht direkt vorgeben. Also von daher gute Punkte auf jeden Fall. Und einen Punkt möchte ich noch anbringen. Du warst ja vorher bei Tesla. Ist eine ähnliche Branche. Was sind so Dinge, die du, was sind so Learnings, die du mitgenommen hast aus der Zeit? Also Branche dahingehend, weil es ja auch um Nachhaltigkeit, um Innovation etc. geht.
Ich würde sagen, so geht Rock'n'Roll.
Oh, okay.
Das habe ich da gelernt. Also Tesla war wirklich, das ist so ein Once-in-a-Lifetime-Ding, habe ich damals auch gesagt. Da wusste ich aber nicht, dass Philipp Schröder mich mit zu 1,5 nimmt, weil dann hätte ich gesagt, da kommt noch was.
Twice in a lifetime.
Aber ich muss zugeben, also nicht nur ich, sondern auch viele Kolleginnen und Kollegen hier bei 1,5, die auch ihre Erfahrungen bei Tesla gesammelt haben, haben viel mitgebracht von dort und viel gelernt und viel gesehen. Das Entscheidende ist, glaube ich, die Transferleistung, also hinzugehen und zu sagen, was ist dort gewesen, was haben wir dort getan für das Business und was davon müssen wir jetzt umsetzen, können wir umsetzen für die Dynamik, die wir hier haben. Denn das Wachstum, das ist durchaus ähnlich einzuordnen, würde ich sagen. Also wir haben da ein sehr starkes, sehr schnelles Wachstum. Das ist ein Hypergrowth, das ist sehr schnell. Damit muss man umgehen können. Das haben wir da gesehen. Und dann natürlich eben auch einfach, wie geht man damit um, in solche Märkte einzusteigen, mit dem, was wir haben, mit den Produkten, mit dem Portfolio, mit dem, was neu ist, mit der Vernetzung, mit der Software, mit dem, was wir da steuern. Das ist schon spektakulär.
Auf jeden Fall. Und ich habe gerade schon eine andere Station angesprochen als 1,5, also weil wir sind ja auch im Podcast, klar, es geht hier um 1,5 Grad, aber ihr habt ja noch so viel mehr in eurem Lebenslauf, so viele Stationen mehr. Und bei Sophia, da ist es, ich muss wirklich kurz ablesen, weil du bist, du hast dich als Wirtschaftspsychologin, Podcast-Host und Autorin im Bereich digitale Achtsamkeit selbstständig gemacht und dein Buch zusammen mit Lukas Fütterer geschrieben, Wirksam im Hier und Netz. Also ist ja auch einiges, was du mitbringst. Mic drop, genau. Welche Vorteile, aber auch Herausforderungen siehst du denn, wenn wir das im Rahmen von New Work verbinden wollen?
Oh, da gibt's also auch hier wieder ganz viele Herausforderungen. A, natürlich erstmal, wir sprachen gerade schon von der einen. Organisationen befinden sich in unterschiedlichen Stadien und es gibt eben dann einfach Dinge, was eine Organisation braucht. Und wenn Carsten auch gerade von Hypergrowth spricht, dann musst du auch wirklich gucken, was ist in dieser Organisationskultur gerade gesund und ist es nicht jetzt vielleicht auch ein unglaublich gemeinsames Reißen und da entsteht ja auch Energie im positiven Sinne und dann hilfst du vielleicht eher über Inspiration als Führungsperson, über Inspiration Menschen wieder auch mal in die Pause zu kommen. Und dieses Buch aber jetzt gerade, was du auch angesprochen hast, mit digitaler Achtsamkeit, war vor allem auch in einer Zeit von Corporate-Strukturen, die sehr überlastet waren mit dem Momentum der Pandemie, wo es auf einmal in eine digitale Arbeitswelt ging. Und da ist ein Riesenbedarf entstanden zu überlegen, wie arbeiten wir wirksam jetzt auf einmal mit diesen 1000 Tools, mit diesen virtuellen Räumen. Man hat ja einfach nur eine Meetingwelt, die man vorher in Räumen abgebildet hat, hat man auf einmal einen digitalen Raum gekippt. Und alle sind irgendwie so, Gott, ich mache kein Pipi mehr, ich esse nichts mehr und spring von Microsoft Teams, wollte ich sagen, und Zoom zum nächsten Meeting. Und da hast du eine unglaubliche Überforderung gemerkt und niemand war mehr wirksam. Und da sind wir reingegangen. Das Buch spricht genau oder geht genau daran und sagt, es geht nicht um digital und dann, oh mein Gott, ich muss detoxen. Heißt ja auch schon, du bist krass vergiftet irgendwie. Sondern es geht darum, wie kann ich Digitales, weil wir lieben alle Digitales, machen wir uns nichts vor, wie können wir das einbetten in unseren Alltag, dass es einfach funktional bleibt? Und wie gehe ich achtsam mit diesen Tools um? Heißt, habe ich immer eine klare Zielsetzung oder gehe ich rein und merke nach einer halben Stunde, oh mein Gott, ich bin irgendwo in Kiras Feed, aber was wollte ich eigentlich so, ne? Also das war
die Idee. So geht's mir so oft. Wirklich.
Ja, dann bist du nicht achtsam.
Ich will irgendwas machen, häng am Handy und war so, aha, okay, der hat das gemacht, der hat das gemacht. Was wollte ich jetzt eigentlich?
Genau, exakt. Das ist so genau nicht achtsam, nicht bewusst reingegangen. Und das meint ja Achtsamkeit in dem Sinne. Hast du immer einen Purpose, also eine Zielsetzung, mit der du reingehst? Und dann nimmst du auch wirklich mit dem Fokus wahr und auch genauso Achtsamkeit im Umgang. Ja, also das ist ja die Zeit auch mit diesem ganzen Bash ich jetzt gegen jeden drunter, weil ich anonym bin und mache nochmal eine Beleidigung hier und da, oder gehe ich auch mit einer gewissen Wertschätzung und einer Nichtbewertung rein in etwas und nimm erstmal offen wahr, was mir die Quelle des Internets gibt und filter dann für mich, auch ganz wichtig, achtsam zu gucken, was begegnet mir da, nicht alles zu glauben. Und genau darum geht's. Also wir werden eigentlich integrativ Tools nutzen, um noch wirksamer zu werden. Und das war eben genau die Zeit, die auch gerade ja danach geschrien hat.
Ja, ich muss das Buch auf jeden Fall lesen. Und ich glaube, auch einige von uns, die hier dabei sind, auch, würde ich jetzt mal so unterstellen. Nochmal zurück zu 1,5 Grad. Du hast eben die OKRs angesprochen. Was sind denn so Ziele, die ihr in den nächsten Jahren verfolgt?
Gute Frage. Also einmal ganz, ganz groß natürlich, dass wir immer sagen, wir wollen 1,5 Millionen Haushalte vernetzen mit dieser künstlichen Intelligenz, die wir entwickelt haben. Und jetzt haben wir auch gerade wieder gesagt, mit 15 Millionen starten wir erstmal, die wir fit machen hier im Land, weil wir sind als deutsches Land unglaublich weit hinterher, was die Infrastruktur angeht. Es geht so um diesen intelligenten Zähler im Keller. Ich sprach vorhin um den in dem Keller, wo ich war. Und selbst Italien, die Nordics, machen wahrscheinlich nicht überraschend, sind alle schon so viel weiter. Und wir müssen erstmal Grundinfrastruktur legen in Deutschland. Und das wird jetzt erstmal so unser Ziel sein, dass wir da wirklich Haus für Haus, und das ist das Mühsame, was beim Carsten dann auch wieder die besten Talente braucht, weil wir wirklich Haus für Haus vorgehen müssen. Aber unsere große Vision ist genau das, dass wir eigentlich jeden und jede mit ihrem Haus oder auch irgendwann mit Mietswohnungen an Wind und Sonne anschließen, mit dem Rhythmus der Natur. Und das ist erstmal groß, da wollen wir hin. Und OKRs auf dem Weg sind dann natürlich viel kleiner runtergebrochen. Ja, in meinem Bereich jetzt viel natürlich auch Lead und Brand, bei Carsten ganz anders das Thema Talent. Ja, und da ist ja auch jeder Standort wieder anders. Also da würden wir jetzt sehr klein werden, aber das große Ganze verbindet uns, ja.
Und Carsten, glaubst du, dass wenn man so ein großes Ziel hat, was ja auch viele Unternehmen versuchen zu etablieren, so eine Mission, ein Ziel an den Tag zu legen, dass das hilfreich ist für die Mitarbeitenden, weil sie wissen, worauf sie hinarbeiten?
Unbedingt. Also ja. Das erleben wir jeden Tag und zugegebenermaßen auch in allen Kennenlerngesprächen, die wir haben. Das ist ein ganz wesentlicher Treiber, weil die Fragestellungen heute einfach andere sind. Es gibt genug Jobs da draußen, man kann sich überlegen, was man machen möchte, kann sich das fast aussuchen. Und dann gibt es eben Kriterien, die dabei eine Rolle spielen, was ich vorhin schon mal kurz angesprochen habe, wie verbringe ich eigentlich meine Lebenszeit? Und ich muss sagen, ich finde das schon faszinierend, wenn ich mir überlege, seitdem ich jetzt bei 1,5 bin, wie viele Menschen mich darauf ansprechen und begeistert sind von dem Thema. Egal, wohin ich gehe, irgendwo an irgendeinem Nebentisch spricht gerade jemand drüber. Und das finde ich schon spektakulär bemerkenswert und es macht einen auch so ein bisschen stolz, das muss ich schon sagen, weil man auch selber dadurch nochmal ein bisschen die Bestätigung bekommt, das ist die richtige Mission, in der ich da unterwegs bin.
Liegt natürlich nicht an seinem T-Shirt, wo ganz groß 1,5 Grad draufsteht. Ne?
Unter dem T-Shirt sieht es genauso
stolz,
aus.
Würde ich sagen, oder?
Ja klar, ja, natürlich.
Vorher hattest du ein Nirvana-T-Shirt an, fand
ja,
ich auch gut.
Das ist korrekt.
Ja. Das ist facettenreicher Typ. Nee, aber was auch Carsten so sagt und wir immer so witzeln drüber, Purpose, Brand und dann Impact. Das sind so ganz wirklich drei mega starke Dinge bei uns, die eigentlich, du brauchst keine Employer Branding Kampagne mehr und eigentlich ganz oft auch weniger Marketing als viele anderen, weil das so eine Sogkraft hat. Und das ist natürlich gerade so, also hätten wir diese starke Vision nicht und diesen Purpose, ich glaube, dann wird es schwieriger werden. Auf jeden Fall gerade in der Energiebranche, weil machen wir uns nichts vor, die ist schon immer noch ziemlich nischig und nerdig und zieht bestimmte Menschen an. Und jetzt erst gerade bricht das auf und holt wirklich so diverses Talent rein, dann Carsten.
Ja, und dann ist ja auch wirklich die Frage, die Message, die ich da irgendwo auf dem Plakat schreibe, wie authentisch ist das eigentlich am Ende? Und wenn du das transportierst, aus meiner Sicht ist es eben letztlich so, es sind 2400...
Wie authentisch sind Sophias Plakate?
Genau, hallo, Freundchen, wir haben keine...
Talente-seitig, wir haben 2400 Recruiter da draußen, die eben letztlich einfach genau das, was unsere Mission ausmacht, in die Welt raustragen. Employer Branding machen wir an der Stelle nicht wirklich.
Wie viele Mitarbeitende seid ihr jetzt?
International 2,4.
Wow. Sehr, sehr schön. Also ich glaube, da haben wir einen guten Abriss über 1,5 Grad gegeben. Vielen Dank dafür. Und wir haben noch Community-Fragen bekommen, denn ich habe einen LinkedIn-Post abgesetzt und 1,5 Grad, sehr gutes Marketing gemacht, hat drunter geschrieben, falls ihr noch Fragen habt, dann reicht die doch gerne ein. Und dann haben wir sogar Fragen bekommen und zwei haben wir ausgewählt und die würde ich euch natürlich gerne noch stellen wollen. Super spannende Fragen. Erstmal, Sophia, an dich. Wie schafft man es, euer Produkt massentauglich zu vermarkten?
Durch viel Bildung und durch Trustimonials. Also bei uns sind gerade die allerstärksten Stimmen, ähnlich aber wie es Carsten gerade gesagt hat. Also eigentlich ist gar nicht so viel anders im Marketing. Und ich glaube, da merkt man auch, dass Marketing auch nicht mehr das Marketing ist, was wir vielleicht so klassisch aus dem Studium irgendwo von vor ein paar Jahren kannten, sondern es geht darum, mach deine Kunden und Kundinnen mit zum Teil des Ganzen. Und wir sagen immer so liebevoll, wir sind nicht nur Unternehmung, sondern ein Movement, eine Bewegung. Und das geht gerade richtig auf. Also wir sitzen wirklich bei unseren Kunden, Kundinnen auf der Couch, lassen uns ihr Energiesystem zeigen. Und die sind die besten Botschafter und Botschafterinnen. Und das funktioniert gerade sehr gut, weil genau wie Carsten gerade sagt, sie kann noch so schöne Plakate schreiben oder irgendwelche Anzeigen posten. Am Ende wissen alle, das ist Werbung. Und wir sind ja alle auch kritischer geworden durch Content, 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 durch KI-generiertes und so weiter, was auch gut ist. Und man glaubt aber den Menschen, mit denen ich mich identifiziere. Ne? Deswegen seid ihr ja auch so stark mit euren Personenmarken. Und das klappt gerade auch sehr gut. Und wir bauen gerade ganz neue Personenmarken auf, die erstmal gar keinen Hype haben, die auch nie vor der Kamera standen, aber die vor die Mission, vor die Kamera gehen. Und das wirkt enorm. Und dann haben wir ein bisschen den Vorteil bei uns mit dem Produkt, was wir verkaufen, weil machen wir uns nichts vor, das holst du ja jetzt nicht eine Handtasche irgendwo und im nächsten Monat wieder. Du investierst in 30 Jahre in dein Nest, in dein Eigenheim oder in deine Wohnung, also was dir besonders wichtig ist auch. Das heißt, du informierst dich auch sehr genau. Deswegen funktionieren lange Texte, also alles, wo wir von big und bold in tief reinkommen. Ja, seien das Artikel, Podcasts ist genial, dann natürlich auch YouTube, wo sich echt Leute 30 Minuten unsere Sachen reinziehen. Da denkst du, ehrlich jetzt, aber es geht, es muss in die Tiefe gehen. Und halt, das wollen wir auch geben. Also deswegen bringt's gar nichts, wenn wir ganz laut schreien und immer nur irgendwie günstiger und billiger und whatever. Du musst sehr klar auch erklären, was hier passiert, weil ich habe es ja von Einleitung gesagt, wir müssen mit diesen Stammtischparolen aufräumen. Und jeder eigentlich kommt an uns nicht mehr vorbei, wenn du diesen 1,5 Grad Aha-Moment hast, wo du verstehst, dass durch diese Intelligenz, die wir dem System einhauchen, durch Heartbeat AI, dass du wirklich immer am günstigsten Moment Strom einkaufst oder einspeist oder produzierst oder gerade speicherst. Und wenn du das einmal verstanden hast, dass das klappt, dann hinterfragst du gar nicht mehr, oh Gott, wie teuer ist das jetzt oder wann amortisiert sich das oder Netzentgelte kosten jetzt so und so viel oder so und viel. Du hast einfach verstanden, okay, die lösen ihr Versprechen ein, ich habe mit denen kostenlosen Strom. Und das sind gerade so unsere Aha-Momente, wo wirklich die Augen aufgehen. Aber dafür brauchst du mindestens mal eine halbe Stunde Gespräch. Deswegen sind unsere Menschen im Feld so wichtig. Und lustig ist, dass echt unsere Kunden jetzt anfangen, ich sage immer so witzig, die Tupper-Party mit jetzt Heartbeat, dass die wirklich Leute einladen zum Grillen und dann sind da so 5, 6, 7 Freunde, die kommen dann in den Keller, die gucken sich das an. Also das ist jetzt so the new shit, ist jetzt nicht mehr mein Auto angucken oder den Pool, sondern PV-Anlage und
ich
Wärmepumpe.
Ich flex nicht mehr mit meinem Auto, sondern mit meiner Wärmepumpe.
Ja, und wie viel KWP hast du auf dem Dach? Das wird, ich sag's euch, Leute, das kommt. Nee, und das ist gerade, wir nutzen wirklich da unsere Kunden enorm stark und das ist cool, dass das jetzt klappt gerade und da geht die Rechnung gut auf. Und ansonsten halt, wie du, wenn du sagst, auch gerade massentauglich, eine benefit-orientierte Kommunikation, das ist ganz wichtig. Also wir müssen noch mehr, und da sind wir manchmal selber auch noch gar nicht so gut. Wir sind sehr nischig und auch unser ganzes Team, Carsten ja auch und auch Philipp, sind super lange schon in der Branche. Da neigt man manchmal dazu, immer sehr technisch zu erklären. Und wir müssen noch mehr, da können wir auch noch viel besser werden, Brand und Benefit nach vorne heben. Und genau, aber dafür sind wir auch jetzt noch hoffentlich lange Zeit mit viel Schwung und Idee dran.
Sehr cool. Und Carsten, die zweite Community-Frage, die geht an dich. Mhm. Wir haben eben schon über das Thema Handwerk gesprochen und hier wird gefragt, wie schafft ihr New Work für euren Handwerksbereich? Und ich würde jetzt gerne von dir, wir haben jetzt schon Kulturthemen und alles Mögliche gehört, aber vielleicht auch so konkrete Dinge haben oder Tipps mit auf den Weg bekommen, die du mit unseren Hörenden teilen kannst. Weil es ist ja manchmal für viele so New Work unverständlich für das Handwerk. Wie kann man das vielleicht auch umsetzen? Wie setzt ihr das um?
Also ich würde, glaube ich, da an der Stelle direkt einmal ansetzen und die Frage stellen, warum man eigentlich immer davon ausgeht, dass das im Handwerk nicht angekommen ist.
Ja, danke.
Erscheint mir einfach eine bisschen verquere Betrachtung. Das ist einfach nicht so. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Elektriker, Handwerker, Dachdecker vielleicht irgendwo ihre Bitcoins in irgendwelchen Serverfarmen bauen. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, dass man diesen Gedanken ein bisschen auflösen muss. Das ist einfach so nicht mehr. Die können alle mit Drohnen umgehen, die können alle mit Software umgehen, die wissen, wie das funktioniert. Und sie nehmen auch sehr schnell den Nutzen wahr, den sie daraus dann haben. Und das ist im Grunde das Entscheidende. Wenn du einen Nutzen daraus generieren kannst, ergibt es auch Sinn. Das wird niemals die Hände ablösen. Das ist unmöglich. Das gibt es an der Stelle nicht und das brauchen wir auch. Aber das zu skalieren, indem man Technik einsetzt, das ergibt einfach Sinn. Und wenn ich nicht mehr aufs Dach muss, weil ich das über Technik und Technologie lösen kann, dann ist das ein Nutzen, der sehr, sehr schnell sehr präsent wird und dann auch akzeptiert ist. Ich sehe das einfach überhaupt nicht, dass es da eine nicht vorhandene Akzeptanz gibt. Die Bereitschaft ist groß. Jeder hat Internet, jeder hat ein Smartphone. Das ist da nicht anders wie in irgendwelchen White-Collar-Bereichen.
Und ich finde das Wichtigste, was du gerade gesagt hast, sie haben ganz klar erkannt, was der Mehrwert für sie darin ist. Und sie haben auch vielleicht einen Bedarf, dass sie etwas verändert haben. Und da dürfen wir uns alle, auch New Work-Liebenden, glaube ich, immer wieder nochmal fragen, machen wir das eben zum gerade Mittel zum Zweck, weil es en vogue ist, oder hilft es mir wirklich gerade in meiner Arbeit besser zu werden? Und die haben ganz klar erkannt, ja, ich habe so viel mehr effizient, wenn ich meine Dachplanung erstmal mit der Drohne oder mit der KI mache oder wenn ich einen Prozess dokumentiere, weil am Ende werde ich mit einem Garantiefall ja auch ordentlich angemacht vom Kunden, wenn was nicht auf dem Dach stimmt. Wenn ich das aber ordentlich dokumentiert habe, dann kann ich auch zeigen, mein Fehler war es nicht. Und das sind alles Dinge, wo sie gemerkt haben, wie ihnen Digitalisierung hilft. Aber ja, es ist ein Prozess.
Und die Aufgaben sind vielleicht unterschiedlich. Im Büro musst du vielleicht irgendwie deine Maus mit dem Rechner verbinden. Wenn du den Schaltschrank anbaust, brauchst du halt die richtige Bohrmaschine und einen Bohrer. Also das ist einfach, das fühlt sich so an, als wäre das jetzt irgendwie gröber oder anders oder weniger technologisch. Ist es nicht. Also wenn man sich mal ein bisschen mit Bohrmaschinen und Bohrern beschäftigt, dann weiß man ganz genau, das ist ziemlich vielfältig. Und wenn er sofort oder die Kollegin, wenn die sofort wissen, was sie da nehmen sollen, das sind Profis.
Ja, du hast jetzt gerade sehr viel Digitalisierung angesprochen, was ja auch ein Teil von New Work ist. Und ich finde, Handwerksbetriebe können zum Beispiel auch andere Teile noch umsetzen. New Leadership, flexible Arbeitszeiten. Ja, vielleicht ist es ein bisschen schwieriger als jetzt bei einem kompletten Remote-Job. Aber es gibt trotzdem ganz, ganz viele Punkte, auf die geachtet werden kann. Und das ist keine Entschuldigung, nur weil ich einen Handwerksberuf habe, darauf nicht zu achten. Deswegen schön, dass ihr das auch nochmal auf den Punkt gebracht habt. Und vielen Dank für die ganzen Themen, die wir besprochen haben. Also super, super spannend. Und ja, jetzt kriegt ihr die letzte Frage. Ich bin richtig gespannt. Für mich war das Gespräch schon sehr beseelend. Ich hoffe, für viele, die jetzt zugehört haben, auch. Ich sehe schon ganz viele Menschen, die nicken. Das freut mich sehr. Und ich freue mich auf die letzte Frage und eure Antworten. Was würdet ihr eurem jüngeren Ich raten? Sophia. Oder braucht ihr Bedenkzeit? Das ist Wahnsinn. Das ist wirklich immer die schwierigste Frage bei New Work Now. Und das ist, weil es geht nicht ums Thema, was ihr jeden Tag macht, sondern einfach so ein Ratschlag.
Ich hätte jetzt was, weil ich knüpfe jetzt an Carsten an. Er sprach von Bitcoin gerade und ich hätte meinem jüngeren Ich geraten, da früher rein zu investieren und nicht, als ich damals irgendwo darauf aufmerksam gemacht worden bin, zu sagen, wird alles nix und voll der Quatsch. Hätte ich mal gemacht, hey Leute. Das würde ich jetzt raten. Danke für die Vorlage.
Gerne. Also ich glaube, ich würde mir raten, stick to the plan. Das würde ich, glaube ich, für mich so formulieren. Ich bin seinerzeit so ein bisschen über Umwege in das ganze People-Thema reingerutscht. Und ehrlich gesagt habe ich mich irgendwann gefragt, warum sind eigentlich so viele Personalverantwortliche so zurückhaltend, erklären ständig, warum sie überhaupt existieren. Das hat mich einfach gestört. Und daraufhin habe ich gedacht, das kann irgendwie nicht sein. Es muss doch ein gestaltendes People and Culture Department geben. Und das war dann der Grund, mich stärker in dem Bereich dann zu engagieren. Aber irgendwann kam der Moment, wo ich dachte, puh, wie lange noch People and Culture und noch mehr Kennenlerngespräche? Und dann dachte ich, vielleicht muss ich mal was anderes machen, so Business Development, international oder so. Und habe dann mit meinem Anwalt gesprochen, der sagte, hey, wieso, wenn du was kannst, dann mach das doch einfach weiter. Das könnte in die richtige Richtung gehen. Und ich muss sagen, ich bin da super dankbar dafür. Mir macht heute jedes Kennenlerngespräch genauso viel Spaß wie am ersten Tag. Und ich finde es immer noch spannend, all diese Menschen zu identifizieren. Deswegen kann ich sagen, stick to the plan, das war schon gut so.
Vielen, vielen Dank. Also man merkt, euer Job macht euch mehr als Spaß. Also die Mission und die Passion habt ihr auf jeden Fall für diesen Job. Vielen Dank, dass ihr zu Gast wart bei New Work Now, beziehungsweise dass wir bei euch zu Gast oder ich bei euch zu Gast sein durfte. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt, dass ihr alle da wart, dass ihr natürlich den Podcast auch gehört habt. Und ja, falls ihr New Work Now noch nicht kanntet, freue ich mich natürlich über ein Abo, wenn ihr nächste Woche Dienstag wieder zuhört. Jede Woche Dienstag ab 6 Uhr morgens gibt es eine neue Folge New Work Now auf die Ohren. Das ist auch mein Standardsatz, den ich jetzt auch schon mittlerweile sehr gut auswendig kenne. Und ja, ich würde sagen, wir trinken jetzt noch ein bisschen was, networken noch, weil dafür sind wir ja auch heute hier, essen noch eine Kleinigkeit und haben noch einen schönen Abend. Danke euch und bis bald. Ciao.
Ein Podcast von Funke.